Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Da knistert es schon, genau. Beim letzten Mal hatte ich mich irgendwie mit einigen Geschwistern da hinten am Kaffeetisch unterhalten und plötzlich kamen wir auf die Hölle zu sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Auf jeden Fall hatte ich dann versprochen, ich könnte ja mal darüber predigen. Und dann habe ich die Gemeindeleitung gefragt und die haben gesagt, ja, mach das mal. Und jetzt haben wir ja heute den Sonntag Jubilate. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es mir auch heute gelingt, mit diesem Thema eine frohmachende Botschaft zu predigen. Es ist jedenfalls sehr schön, dass die Predigt eingeleitet wird mit Glockengeläut von nebenan. Ich stelle dem ganzen Thema einen Prolog voran, mit dem ich an das erinnere, was ich bisher in meinen Predigten immer betont habe. Jesus allein steht im Zentrum unseres Lebens und Glaubens. Das singen wir ja nun auch immer wieder gemeinsam im Lobpreis. Und seine Gnade verschlingt Fluch, Jammer und Tod. Die Liebe des christlichen Gottes hat in ihrem Wesen nichts mit gesetzlichen Regeln zu tun oder erbrachten Leistungen. Gott sucht Menschen, die sich von ihm entfernt haben, nicht weil der Sünder ihn liebt oder weil er darum gebeten hat, sondern weil der Sünder in Not ist und weil Gott ihn liebt. Die Liebe Gottes bestraft dabei nicht, sondern sie liebt bis zur letzten Konsequenz. Und das ist auch schon das Wichtigste, was ich heute zu sagen habe. Also, wenn du jetzt abschalten würdest, dann wäre das okay. Damit kannst du nach Hause gehen, heute und immer. Die Liebe Gottes bestraft nicht, sondern sie liebt bis zur letzten Konsequenz. Weil Gottes Liebe aber bis zur letzten Konsequenz liebt, bedeutet das auch, dass Gott mich in seiner Barmherzigkeit auch endgültig gehen lässt. Gott zwingt niemanden zum Glück, im Leben nicht. Und noch nicht einmal nach dem ersten Tod, dem körperlichen Tod. Ja, die Offenbarung des Johannes redet nämlich tatsächlich an einigen Stellen von zwei Toden. Der erste ist der körperliche Tod und der zweite Tod muss also etwas sein, was darauf folgt. Und ich glaube, dass die Hölle, von der die Bibel spricht, ein Konzept der letzten Barmherzigkeit Gottes ist. Normalerweise wird den Menschen mit der Hölle ja immer Angst gemacht. Das erste ist ein Bild aus einem Kinderbuch, das ich gehabt habe und das doch irgendwie wesentlich auch mein Bild von Hölle geprägt hat. Und den Menschen wird also Angst gemacht und es wird ihnen damit der Weg in den Himmel auf Erden versperrt und vielleicht sogar der Weg in den ewigen Himmel. Und ich will gerne über dieses Thema Hölle predigen, weil mit der Hölle so viele Menschen kaputt gemacht werden. Und weil das mit Jesus Christus von Nazareth, der im Fleisch gekommen ist und uns die barmherzige Liebe des Vaters offenbart hat, rein gar nichts zu tun hat. Wenn man auf dem Weg der Liebe Gottes ist, dann darf man aber auch keine Angst vor der Hölle haben, weil man sonst Gefahr läuft, irgendwo falsch abzubiegen. Lehnt euch also zurück und hört gut zu, wie ich auf diese Gedanken komme. Es wird heute eine Grundlagenpredigt sein, es wird ganz viele Bibelstellen geben, die könnt ihr gerne entweder fotografieren, mitschreiben, ihr könnt mich fotografieren und veröffentlichen, das ist mir wurscht. Ihr könnt aber auch nachher die PowerPoint bekommen, sodass ihr das alles auch nochmal nacharbeiten könnt. Wenn wir an die Hölle denken, dann stellen wir uns alle irgendwie etwas Schlimmes vor, etwas Grausames. Und darin sind wir uns übrigens mit den meisten anderen Religionen einig. Und nicht wenige Religionen behaupten, dass alle, die nicht zur eigenen Religion gehören, auf alle Fälle in die Hölle kommen. Und wenn man das mal so zusammenzieht und dann ausdenkt, dann müssten irgendwann alle Menschen in der Hölle der jeweils anderen sitzen. Alle halten die Hölle zumindest für einen unerfreulichen Ort. Und darum eignet sie sich auch so gut als Druckmittel, um Menschen auf die Spur zu bringen. Und das ist doch überhaupt nicht mit dem Konzept eines barmherzigen Gottes in Einklang zu bringen. Dadurch, dass die Hölle von der Kirche missbraucht worden ist als Strafkonzept, so als hätte die Kirche die Hölle im Griff und könnte sie als eine Art christliches Gefängnis benutzen, haben wir überhaupt erst so einen kollektiven, unbewussten Heidenrespekt davor, mit der Hölle umzugehen und über die Hölle zu reden. Aber ich sage es mal ganz klar und deutlich, einen Heidenrespekt sollen Christen vor nichts und niemand haben. Denn wir sind erlöst. Und wir haben vor jedem und allem Respekt aus Liebe und nicht aus Angst. Als Gegenbewegung zu diesem Missbrauch wird die Hölle nun oft geleugnet oder verharmlost, was man schon häufig in der Sprache erkennen kann. So, wenn man höllisch gut drauf ist oder wenn irgendwo mal wieder der Teufel los war, dann meint man damit in durchaus positiver Sichtweise, dass sich besonders viel ereignet hat. In Film und Fernsehen verlieben sich Vampire, Dämonen arbeiten für die gute Seite und irgendwie sieht das alles ganz nett und harmlos aus. Auf jeden Fall wird suggeriert, dass es in der Hölle nicht so langweilig ist wie im Himmel, wo man den ganzen Tag Hosianna singen muss und Ambrosia trinken muss. So, und dann bemühen sich die Frommen wiederum als Gegenbewegung dazu, die Hölle nun als wirklich ganz doll schrecklich auszumalen, um den Menschen eine solche Angst zu machen, damit sie dann doch lieber in den Himmel kommen, auch wenn der langweilig ist. In der Hölle, da brennen die Bösen, sie werden von Monstern gequält. So suggerieren es viele visuelle Darstellungen, die irgendwo in den Tiefen unserer Angstspeicher im Gedächtnis abgelegt sind. Dabei ist die Hölle, wenn wir die Bibel lesen, zunächst einmal nur das einfache Konzept der Gottesferne. Sie ist das Gegenteil des Lebens, das wir bei Gott haben. Und das ist hier auf der Erde schon zu spüren. Die Hölle ist der endgültige Tod. Die Hölle ist das absolute Nichts. Die Hölle ist weder ein Bestrafungsort für religiöse Abweichler noch eine Party-Location mit allen von der Kirche verbotenen Genüssen. Von David Yonggi Cho, einem koreanischen Pastor von einer Megachurch, von dem wird erzählt, dass er einmal eine alte Frau mit der Angst vor der Hölle bekehren wollte. Und daraufhin sagt ihm die alte Frau ins Gesicht: Was wollen Sie von mir, Pastor? Die Hölle kenne ich schon. Die erlebe ich jeden Tag. Erzählen Sie mir doch lieber mal etwas vom Himmel. Vieles von dem, was wir hier auf der Erde erleben, durchleben, erleiden, ist doch schon zutiefst höllisch und entspricht der Gottesferne, entspricht der Lebensferne. Und die Frage ist doch, wer steigt eigentlich in diese Hölle hinab und erzählt vom Leben, predigt vom Himmel? So, jetzt ist mir die Abdeckung da abgefallen, aber funktioniert noch. Das meiste, was wir so über die Hölle uns vorstellen, kommt übrigens gar nicht aus der Bibel, sondern ist von allen möglichen religiösen Vorstellungen und Bildern und Erzählungen geprägt, vor allem aber von Dantes göttlicher Komödie. Diese göttliche Komödie wurde Anfang des 14. Jahrhunderts geschrieben und gilt tatsächlich als eines der größten Werke der Weltliteratur. Es ist eine Vision, wie der italienische Philosoph Dante Alighieri in der Nacht vor Karfreitag auf dem Weg zur Auferstehung falsch abbiegt. Sich zuerst in einem Wald verläuft und dann den Vorraum und die neun Kreise der Hölle durchstreitet und aber auch noch einen abschließenden Abstecher in den Himmel macht, was leider gar nicht so oft im Gedächtnis hängen bleibt. Auf jeden Fall vieles von dem, was Dante beschreibt, hat in der Zeit danach Bilder, Predigten und Gedanken von der Hölle geprägt. Aber die göttliche Komödie ist und bleibt eben eine göttliche Komödie und ist nicht die göttliche Wahrheit der Bibel. Dennoch hat sie Auswirkungen gehabt und das in nicht unbeträchtlichem Maße. Und selbst einige moderne Visionen von großen Gottesmännern, die die Hölle gesehen haben wollen, greifen an dieser Stelle zu kurz und ihre Bilder ähneln doch eher Dantes Komödie. Was ist also die biblische Vorstellung von der Hölle? Und warum und wie redet die Bibel eigentlich über die Hölle? Wenn wir die Bibel schauen und nach der christlichen Vorstellung von Hölle suchen, dann müssen wir zunächst einmal feststellen, dass nicht überall, wo Hölle draufsteht, auch Hölle drin ist. Mit dem deutschen Wort Hölle können nämlich drei unterschiedliche griechische Begriffe übersetzt werden: Hades, Abyssos und Gehenna. Das deutsche Wort Hölle leitet sich vom Namen des Totenreichs der germanischen Mythologie ab. Hel ist der Name sowohl des Totenreichs als auch der ihrer Herrscherin, der Totengöttin Hel, die eine Tochter von Loki ist. So, da schwingen also schon mal eine ganze Menge Dinge mit, die mit der Bibel überhaupt nichts zu tun haben. Die griechischen Wörter Hades, Abyssos und Gehenna haben auch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und es ist meines Erachtens doch sehr wichtig, diese Unterscheidungen zu kennen und zu beachten. Wenn man nämlich einfach nur alles zusammenmixt, dann kann man schon mal eine Höllenangst bekommen. Das erste Wort nun, das man immer wieder mit Hölle übersetzt hat, ist das griechische Wort Hades. So steht zum Beispiel in dem bekannten Spruch 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? In manchen Versionen des Urtextes das Wort Hades. Der Hades ist aber nicht die Hölle, sondern Hades ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Sheol und meint die Unterwelt, die alle Toten aufnimmt. Gläubige, Atheisten, Agnostiker und die sogenannten Bösen und so weiter und so weiter. Also einfach alle Menschen. Im ersten Tod, so ist die Vorstellung, wird der Körper von der Seele getrennt, der Körper verwest und die Seele wartet in diesem körperlosen Zustand, getrennt von Gott, auf ihr endgültiges Urteil. Das heißt, der Hades ist kein Strafort, sondern das zwischenzeitliche Totenreich, in dem die Verstorbenen gelagert werden bis zum Zeitpunkt des Gerichts. Und auch die Pforten der Hölle aus Matthäus 16, Vers 18 sind wörtlich die Pforten des Hades, die die Gemeinde nicht überwinden werden. Das heißt, das Totenreich drängt in Form von Krankheit, Schwäche, sozialer oder materieller Armut, Bedrängnis und dergleichen mehr in unsere Lebenswelt hinein. Wo immer Gott schweigt oder für einen Menschen nicht mehr erfahrbar ist, da fängt die Wirklichkeit des Todes ja bereits hier im Leben an. Hiob 12 schreibt darüber. Alle Lebensminderung, jede Krankheit und jedes Unheil ist schon ein Zeichen des nahen Totenreichs, des nahen Sheol. Und der Weg zur Unterwelt beginnt mitten im Leben, heißt es in Sprüche 7, Vers 27. Aber Jesus sagt uns zu, die Gemeinde wird von diesem Umstand nicht überwunden werden. Sie wird das Totenreich und die Auswirkungen auf das Leben spüren, ja, in mehr oder weniger starker Form. Aber sie wird von seinen Pforten nicht überwunden werden, weil im Herzen der Gemeinde das ewige Leben pulsiert. Das Wort Hades kommt übrigens höchstwahrscheinlich von dem griechischen Wort Idein für sehen und Haidein nicht sehen, was bedeuten würde, dass der Hades ein Ort ist, an dem die körperlosen Seelen nicht mehr sehen können. Und darum ist die Unterwelt eben auch ein Land der Finsternis. Die Toten können also auch Jesus Christus im Nachhinein nicht mehr als ihren Erlöser sehen, erkennen oder annehmen. Allerdings gibt es auch da wieder einen barmherzigen Lichtblick in der Dunkelheit des Todes, den alle Christen im apostolischen Glaubensbekenntnis als Grundlage des Glaubens immer wieder erwähnen. Wie kommt das? Der Hades liegt der Vorstellung nach im Inneren der Erde, so dass man in ihn hinabsteigt. Er wird auch als ein Gefängnis beschrieben, unter anderem in Offenbarung 20. Und der Hades hat Tore und wird von einem Schlüssel verschlossen, den laut Offenbarung 1 Jesus selber in der Hand hält. Und jetzt schreibt Petrus über die sogenannte Höllenfahrt Christi in 1. Petrus 3, Vers 19, eine wunderbare Stellung, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Gefängnis, in das Reich des Todes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Und dadurch bricht Jesus die Gottlosigkeit des Totenreichs und bringt die frohmachende Botschaft allen verstorbenen Seelen der Vergangenheit und der Zukunft. Jesus predigt den Geistern im Gefängnis, im Hades, im Totenreich. Und nun wissen wir natürlich nicht, wie die Toten darauf reagieren werden. Aber ich sag's mal so, meine große Hoffnung im Herzen ist, dass da dann keiner mehr widerstehen wird. Der Abyssos, das zweite Wort für Hölle, der ist nur ein Ort des besonderen Schreckens. Es ist der Abgrund, in den die Dämonen fahren, wenn man sie dorthin wünscht und aus dem sie auch nicht mehr herauskommen, weil der Abyssos verschlossen ist. Aus einem Schlund steigt der Rauch eines unterirdischen Feuers und der Abyssos wird von einem Dämonenfürst regiert, dem Engel des Abgrunds, der im Hebräischen Abaddon heißt, aber im Griechischen den Namen Apollyon, Zerstörer, trägt. Und von ihm heißt es, dass er in der Vision des Apostels Johannes von den sieben Plagen der König über die Heuschrecken war, die beim Erschallen der fünften Posaune aus dem Brunnen des Abgrunds aufstiegen in Offenbarung 9. Nicht alle dämonischen Wesen sind bereits im Abgrund gefangen. Leider befindet sich der Satan zum Beispiel in diesem Augenblick noch nicht im Abgrund, sondern er geht wie ein angeketteter, brüllender Löwe auf der Erde umher und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Der Satan kommt erst im tausendjährigen Reich in den Abgrund. Das heißt, im Moment sitzen in dem Abyssos-Gefängnis der Antichrist, das Tier, der Gefängnisdirektor Apollyon und andere unheimliche Wesen, die dann in der Endzeit aus dem Abgrund aufsteigen werden. Aber die gute Nachricht ist, in diese Hölle kommt kein Mensch. Die Hölle des Dämonengefängnisses Abyssos ist nicht für Menschen geschaffen worden, auch nicht als Strafort für die Bösen, seien ihre Taten auch noch so dämonisch. Und jetzt kommt die Gehenna. Und die Gehenna ist ein ganz realer Ort hier auf der Erde. Die Gehenna ist das Tal Hinnom südwestlich von Jerusalem. Das heißt, wenn man also wollte, dann könnte man sich diese Hölle schon einmal anschauen. In alttestamentlicher Zeit bestand hier ein heidnischer Kult, bei dem Kinder als Brandopfer dem Gott Moloch dargebracht wurden, 2. Könige 23, Vers 10. Und der Prophet Jeremia, der diesen Kult angegriffen hat, nannte das Tal das Würgetal. Zur Zeit Jesu jedenfalls diente das Tal Hinnom als Müllhalde und als Begräbnisfeld vor Jerusalem, wie aus kürzlich durchgeführten archäologischen Ausgrabungen hervorgeht. Das heißt, Jesus benutzt also auch bei dem Thema Hölle, wie immer in seinen Reden, ganz alltägliche Beispiele, damit Menschen direkt erkennen konnten, was damit gemeint ist, mit dem, was er sagt. So, wenn Jesus über die Hölle spricht, dann sagt er quasi, wenn du wissen willst, wie die Hölle aussieht, dann geh einfach vor die Stadttore Jerusalems, guck auf das Tal, geh hinum, guck auf den Friedhof und du weißt, so ist es. Das ist das Leben ohne Gott. Heute würde Jesus vielleicht sagen, wenn du wissen willst, wie es mit der Hölle ist, dann geh auf die Müllkippe deiner Stadt, geh in das bekannte Tierversuchslabor, guck dir den modernen Sklavenhandel an, geh auf den Straßenstrich, an die Junkieplätze oder geh einfach über die Straße in die Palliativstation des Schiffercampus und du weißt, was Hölle ist. Und dieses dritte Wort, das immer wieder mit Hölle übersetzt wird, Gehenna, ist nun endlich auch die Hölle, in die auch Menschen kommen können und ohne Gott auch schon hier auf Erden sind. Die Gehenna ist die endzeitliche Feuerhölle im eigentlichen Sinne, aber in der Gehenna wird nicht gequält, sondern in der Gehenna werden im Gericht die vernichtet, die im Leben nichts mit Gott zu tun haben wollten. In Matthäus 10, Vers 28 sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Und dieses griechische Wort Apollymi für Verderben, das hier steht, meint zerstören, restlos auslöschen. Das heißt, die Gottlosen werden nicht ewig gequält, sondern sie dürfen einfach endgültig verlöschen. Und so sagt es auch Offenbarung 21, Vers 8, wo es heißt, dass die Gottlosen im Schwefelsee den zweiten Tod sterben werden, also ausgelöscht werden. Denn dieser berühmt-berüchtigte Schwefelsee ist nur für den Teufel und seine Dämonen als Bestrafungsort geschaffen worden und das schon vor der Zeit, Matthäus 25, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Für die Menschen ist der Schwefelsee also der Ort des endgültigen Todes. Und damit ist auch die Hölle letztlich ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Denn wer hier auf der Erde mit Gott nicht leben wollte, der muss das auch nicht in Ewigkeit tun. Wenn die Gottlosen nun sein werden, wie es in der Bibel beim Propheten Obadja heißt, als wären sie nie gewesen, dann können sie eben nicht für immer gequält werden. Nichtsdestotrotz beschreibt das Neue Testament die Gehenna als ein nicht verlöschendes Feuer, als äußerste Finsternis und Verzweiflung. Das sind allerdings Zustandsbeschreibungen, die etwas über die Qualität der Hölle aussagen. Über die zeitliche Dauer dieser Qualen wird in Bezug auf den Menschen nichts gesagt. Es gibt jedenfalls auch Bibelstellen tatsächlich, die nahelegen, dass die Hölle nicht für immer brennt. Malachi 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein, und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Heerscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen am Tage, da ich handle, spricht der Herr der Heerscharen. So, wenn dort, wo die Hölle brannte, die neue Erde geschaffen wird, also Asche unter ihren Füßen, dann kann die Hölle nicht für immer brennen. Oder Jesaja 47, Vers 14, siehe, sie sind geworden wie Stoppeln, welche das Feuer verbrannt hat. Sie werden ihre Seele nicht vor der Gewalt der Flammen erretten. Wenn die Gottlosen ihr Leben nicht erretten können vor der Flamme, dann können sie nicht im Feuer für immer lebendig gequält werden. So auch Psalm 37, Nahum 1 und andere Stellen. Und schlussendlich, wenn kein Schmerz mehr ist, kein Leid und kein Geschrei, wie es in Offenbarung 21 heißt, dann kann auch die Hölle nicht mehr brennen. Was sollte das auch für eine Vorstellung sein, dass wir Christen in der Ewigkeit mit unserem Gott vereint sind, der Barmherzigkeit und reine Liebe ist und alles in allem ausfüllt und bei dem es keinen Schatten mehr geben wird? Und dann ist da irgendwo ein Ort, an dem gefoltert und geschrien und gelitten wird. Und wir flanieren so ab und an, wenn wir Pause vom Hosianna singen haben, an der Hölle vorbei, schauen hinein und freuen uns, ach, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Also nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Hölle in der Ewigkeit ist der endgültige Tod, das endgültige Verlöschen, das endgültige Nichts. Und die Hölle auf Erden ist die Konsequenz eines Lebens ohne Gott. Die Bibel ist nur insgesamt, muss man sagen, sehr spärlich in ihren Aussagen über die Hölle, und das aus gutem Grund. Die Bibel ist nicht daran interessiert, genau zu beschreiben, wie es in der Hölle aussieht, was mit den Leuten in der Hölle passiert, sondern sie ist viel mehr daran interessiert, den Sieg Jesu über die Hölle wie den Sieg Jesu über alles andere Lebensfeindliche zu beschreiben. Also denke ich, lasst uns doch auch vom Leben schwärmen. Ja, die Bibel macht klar, dass es einen doppelten Ausgang aus diesem irdischen Leben gibt. Das ist ernst. Und die Bibel sagt, dass wir gut beraten sind, uns Jesus anzuvertrauen. Darüber gibt es viele Beschreibungen, wie das vonstatten geht. Aber es gibt keine Beschreibungen, wie man in die Hölle kommt. Und darum sollten auch wir niemandem die Hölle heiß machen, wenn wir von Gott reden, sondern die Qualität unseres guten Lebens mit Gott leuchten lassen. Darum geht es doch. So, das waren sie jetzt erstmal, die Hauptfacts zum Thema Hölle. Aber natürlich, damit es nicht ganz so runterziehend oder ernst wird, habe ich zum Schluss noch ein kleines Schmankerl für euch mitgebracht zum Schmunzeln. In Offenbarung 21, Vers 8 ist ja von einem Schwefelsee als Teil der Hölle die Rede. Der Schmelzpunkt von Schwefel liegt bei 115,21 Grad Celsius und sein Siedepunkt liegt bei 444,72 Grad Celsius. Und zwischen diesen beiden Eckdaten bewegt sich also die höllische Temperatur. So weit, so schlecht. Das ist schon mal ziemlich heiß. Aber Ein anderes wissenschaftliches Gedankenexperiment geht von Jesaja 30, Vers 26 aus, wo der Prophet über den Himmel spricht und vom Himmel sagt: Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen, das Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker sein wie das Licht von sieben Tagen zu der Zeit, da der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und die ihm geschlagenen Wunden heilen wird. Das heißt, hier ist also die Rede vom Himmel. So, und jetzt hat ein findiger Astrophysiker das mal ausgerechnet und festgestellt, dass es laut dieser Jesaja-Stelle im Himmel ca. 70 Grad heißer ist als in der Hölle, nämlich 516 Grad Celsius. Und das finde ich sehr ermutigend. Selbst wenn es hier nur um mörderische Hitze geht, es bleibt dabei, gegen den Himmel ist die Hölle nur kalter Kaffee. Und du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Der Himmel ist immer besser als die Hölle. Vor allem der Himmel auf Erden. Und zu dem wollen wir die Menschen doch einladen. Wir rufen ihnen zu, lasst euch doch versöhnen mit Gott und macht euch mit uns zusammen auf den Weg in den Himmel. Und das ohne Druck und ohne Angst, weil auch Gott nicht mit der Hölle straft, sondern mit dem Himmel beschenkt. Und darum wollen wir jetzt nach der Predigt auch von ganzem Herzen singen, was Paul Gerhardt inmitten von Krieg, Krankheit und Tod geschrieben hat. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Ist doch nichts als lauter Lieben, das sein treues Herz regt, das ohne Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb bleibt in Ewigkeit. Amen. Und das machen wir jetzt zusammen mit euch, ihr Lieben, dass wir Gott singen.